Mit Ach und Krach ist Rot-Weiß Essen im Niederrhein-Pokal eine Runde weitergekommen gegen den Oberligisten SV Sohnsbeck. So richtig gut war das Spiel aber nicht. Und wir nehmen das mal als Anlass zu gucken, ob es eigentlich aktuell schon eine Trainerdiskussion gibt und fragen uns, wie fest sitzt eigentlich Trainer Dabrowski im Sattel. Außerdem machen wir die große Kaderanalyse. Wie gut bzw. wie schlecht ist der Kader eigentlich wirklich zusammengestellt? Was ist die Saison drin? Und wir richten natürlich den Blick nach vorne. Am Samstag steht das Heimspiel gegen Sandhausen an.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von der Hafenstraße. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Oder ich begrüße erstmal noch hier meine Gäste. Martin, wieder mit dabei.
Hallo.
Und nach längerer Zeit mal wieder Wotzi, auch hier im Studio.
Hallo zusammen.
Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Pokalspiel. Es war zwar schon am Samstag, aber ich glaube, da gibt es noch genug Gesprächsbedarf, dass wir auch heute am Montag nochmal drüber sprechen wollen. Martin, du hast das Spiel gesehen. Ich würde sagen, ja, mit Ach und Krach dann doch noch irgendwie weitergekommen.
Ja, kann man
so sagen.
Oder wie
kann man zusammenfassen?
Also mit zwei blauen Augen wirklich weitergekommen. Ja, ich war vor Ort, hab gefroren, war wirklich sehr frostig da in Sonsbeck am Niederrhein. Das Spiel war auch nicht wirklich erwärmend, muss man sagen. RWE war ja einfach von Anfang an gedanklich nicht in diesem Spiel. Bezeichnen dieses erste Gegentor nach weniger als einer Minute. Sonsbeck hat einen Einwurf auf Höhe der Mittellinie und dann reicht eine Kopfballverlängerung, dass der Sonsbecker Stürmer allein auf Tor zuläuft. Da hat man wirklich ganz, ganz schlampig verteidigt in erster Linie die beiden Innenverteidiger, Kraulich und Kuruma, die keinen guten Tag erwischt haben. Und ja, dann liegst du 1-0 hinten bei einem Oberligisten, ne, der das Spiel seines Lebens dann hat und dann natürlich total Selbstvertrauen gewinnt und ja immer mehr in Fahrt kommt. Und dann war es wirklich eine richtig schwierige Kiste am Ende, ne? Man hat in der zweiten Halbzeit sich gesteigert, hat unzählige Torschancen vergeben, hatte so ein bisschen das Gefühl wie in Aue, die können noch irgendwie 3 Tage spielen, die schießen kein Tor. Und dann ja, hat sich Lukas Brummelmann Herz gefasst und dann war es ausgerechnet ja ein Torwartfehler des bis dahin überragenden Sonsbecker Torhüters, der wirklich ja alles rausgepantert hat, aber den musste er halten, hat man nochmal in der Wiederholung gesehen. Und ja, das war dann so ein bisschen Quäntchen Glück, was man dann brauchte bei der Dosenöffner. Und dann ist es wie häufig in solchen Spielen, wenn das erste Tor mal fällt, dann übernimmt der Favorit und dann hat man es dann auch irgendwie gedreht.
Jetzt ist man doch noch weitergekommen. Unterm Strich ja das eigentlich, was zählt. Würdet ihr sagen, egal, Hauptsache Runde weiter, darauf kommt's an? Oder ist das doch jetzt irgendwie noch ein größeres Thema, weil man natürlich so da eigentlich auch nicht auftreten will, gerade auch in der jetzigen Situation, wir gehen gleich noch so ein bisschen drauf ein,
ja, also
auch in
grundsätzlich
der Liga.
Ja, grundsätzlich ist es immer so die erste Devise im Pokal, weiterkommen, egal wie, Haken hintermachen, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, wir reden jetzt hier von einem Zweiklassenunterschied, ne? Also ist ja schon mal häufiger vorkommen, dass ein Drittligist einen Erstligisten im DFB-Pokal schlägt, die können auch kicken, die Sonsbecker, die hatten vorne zwei gute Stürmer. Aber nichtsdestotrotz, als Rot-Weiß Essen darfst du dir natürlich so ein Spiel in der aktuellen Situation nicht erlauben. Ne? Wenn du eh Probleme hast, wenn du im Abstiegskampf steckst, ja, dann muss ich von der Mannschaft erwarten, dass sie da ganz anders auftritt, gerade in der ersten Halbzeit. Deshalb finde ich, ja, okay, weitergekommen, alles wunderbar. Nee, ist es nicht, also eben nicht, es ist nicht alles wunderbar. Das reicht einfach nicht. Also man darf in so einer Situation nicht so eine Leistung abliefern. Das bringt dann noch mehr Diskussion.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders als Martin. Ich finde, Martin hat es schon richtig gesagt, wenn du jetzt 6., 8. oder 10. wärst, wird keiner meckern. 3-1 gewonnen, weitergekommen, Halbfinale, Job erledigt. Aber mir ist die Kritik an der Mannschaft und an dem Trainer nach diesem Spiel ein bisschen zu haarisch, weil Rot-Weiß Essen steht wieder im Halbfinale. Rot-Weiß Essen hat 23-24 den Niederrhein-Pokal gewonnen. Rot-Weiß Essen ist so eine Niederrhein-Pokal-Mannschaft. Ja, machen ihren Job, stehen wieder im Halbfinale und wenn man so sich die Ergebnisse anschaut, gestern der MSV Duisburg gewinnt erst in der Verlängerung gegen Ratingen. MSV ist natürlich eine Liga unter RWE, aber auch die Drittligisten wie der SC Verl gewinnt 2-0 beim 1. FC Gievenbeck, Oberliga Westfalen. Da kann man noch weiter erzählen, Energie Cottbus und Hansa Rostock haben ihre Spiele auch nur 2-0 gegen Oberligisten gewonnen. Also worauf ich hinaus will, dieser Pokal, es ist verdammt schwer für so eine Profimannschaft. Da fährst du nicht nur mal hin und gewinnst 6-7-0. Das hat man auch in den vergangenen Runden gesehen. Ob es Hilden war, ob es Mülheimer FC war, auch nur 2-0. Aber im Endeffekt ist der Job erledigt. Das ist, du fährst dahin, Martin sagt, schlechtes Wetter, 2000 Zuschauer, Spiel des Lebens für die Jungs aus Sonsberg. Die Platzverhältnisse, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Da sind die Profis von der RW ganz andere Dinge gewöhnt. Und es ist dann schwer. Das ist so eine Pflichtaufgabe. Eigentlich will ich nicht sagen, die hatten keinen Bock oder haben keinen Bock auf solche Spieler. Die sind Profis, das ist deren Job. Die müssen immer ihre Leistung bringen. Bei Wind und Wetter auf verschiedenen Ackern, egal. Aber vom Kopf her, du kannst das 100-mal erzählen. Jungs, voller Fokus, Konzentration, nicht unterschätzen. Am Ende des Tages tut man es. Es ist menschlich. Und die Sonsbecker, wie gesagt, das ist für die das Spiel des Lebens. Und du musst da erstmal weiterkommen. Und ich finde, die sind im Halbfinale. Nochmal, da wiederhole ich mich. Deshalb, aber wo ich Martin recht gebe, Rot-Weiß-Essen ist im Abstiegskampf, ja. Länderspielpause, da erwartet man natürlich ein so 4-5-0, oh, geht doch. Ne? Und so wird wieder viel diskutiert.
Ja. Wir gehen gleich noch so ein bisschen näher drauf ein, wie gerade so die aktuelle Situation ist und warum, ja, ich würde mal sagen, angespannt gerade vielleicht ein treffender Begriff wäre. Ich würde aber vorher gerne noch über so ein, zwei Namen sprechen, denn wir lesen natürlich auch immer die Kommentare, die ihr uns schreibt, freuen uns auch immer, wenn ihr uns Feedback gibt oder irgendwie Themenanregungen. Ein Name, der da zuletzt immer häufiger gefallen ist, ist Moustier. Der Tenor in den Kommentaren ist oft so ein bisschen: Was hat der verbrochen? Warum kriegt der so wenig Chancen? Ist der wirklich einfach nicht gut genug? Jetzt hat er die Chance bekommen. Martin, du hast ihn gesehen.
Genau. Also ich habe die Kommentare auch gelesen natürlich und habe diese Frage mitgenommen zum RWE-Training und habe Christoph Dabrowski darauf angesprochen. Da ging es mir aber auch um Jimmy Kaparos, zwei junge Spieler, die zuletzt kaum zum Zug gekommen sind. Kaparos hat ja zu lange gespielt, war Stammspieler, hat dann in den letzten beiden Spielen seinen Stammplatz verloren. Und ja, bei Moustier, sagte Dabrowski, der ist bemüht, der gibt Gas im Training. Das ist ja auch wirklich so ein positiver, netter Kerl. So, ich habe ihn schon mal kennenlernen dürfen. Das ist wirklich ein sehr anständiger Junge, der auch wirklich alles gibt, aber der einfach noch nicht so weit ist. Und da ist natürlich das Problem gewesen bei ihm, dass er sich schwer verletzt hat in der Vorbereitung. Ein 21-Jähriger, der aus der Regionalliga kommt und dann sich in der Vorbereitung sofort den Fuß bricht, dann mehrere Wochen ausfällt. Der ist halt einfach noch nicht so weit und das hat man auch am Samstag gesehen. Also er wirkte irgendwie ohne Selbstvertrauen, ohne Bindung zum Spiel, war nicht griffig in den Zweikämpfen und es war halt bezeichnend, dass er dann in der Halbzeit auch in der Kabine bleiben musste. Unterm Strich, er ist einfach noch nicht so weit und das hat man dann in dem Spiel gesehen und da dürfte sich Dabrowski auch bestätigt gefühlt haben. Also er hat sicherlich nichts gegen den Spieler, das hat er betont, das nehme ich ihm auch ab, auch nicht gegen Kaparos. Ist ja auch jemand, der sehr schwankende Leistung bisher gezeigt hat. Ne? Also der hat schon einige Fehler gehabt in seinem Spiel, die zu Toren geführt haben. Und das Talent sieht man, er ist halt einfach noch nicht so weit in der Entwicklung.
Da hake ich mal gerne ein. Martin hat jetzt zwei Namen genannt, du auch. Kaparos, Moustier. Und da würde ich noch Berisha mit reinschmeißen. Da habe ich mir sagen lassen, da sind eben so Spieler, die wurden als Perspektivspieler geholt. Wenn man so einen Kader zusammenstellt im Sommer, dann kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Da gibt es natürlich immer Wünsche eines Trainers, aber die Kaderplaner, in dem Fall Markus Stegmann und Christian Flüttmann, haben auch so ihre Spieler auserkoren, zusammen mit dem Chefscout. Diese Spieler werden dann dem Cheftrainer vorgestellt und gesagt: Kannst du dir vorstellen mit den Jungs, das sind alles U23-Spieler, Perspektive, wir brauchen ja auch Breite im Kader. Und das sind so Spieler. Das sind jetzt keine Wunschspieler vielleicht von Dabrowski, aber das sind Jungs, die er mit abgesegnet hat und die Zeit brauchen. Wenn man die Jungs verpflichtet, natürlich, im Bestfall hofft man, dass die sofort zünden und sofort sich in dieser dritten Liga wiederfinden und ihre Leistungen aus der Regionalliga. Alle drei kommen aus der Regionalliga. Hannover 2, Moustier, Kaparos Schalke 2 und Berisha kommt von den Bayern 2. Das ist dieser Gedanke, wie gesagt, ja, dass die sofort zünden. Aber man sieht eben, dass die alle Zeit brauchen. Und da kann man ja die Liste fortführen. Und was ich gerne noch erwähnen würde, bei Christoph Dabrowski sieht man ja auch, er ist ja jetzt keiner, der einem, ja, den jungen Spielern, von denen er vielleicht noch nicht zu diesem Zeitpunkt überzeugt ist, schenkt er nicht so ein Vertrauen, 3, 4, 5 Spiele. Wenn es da nicht klappt, dann wird man ausgewechselt, auch zur Halbzeit.
Berisha.
Genau. Und bei den Spielern auch, ja, die Mannschaftsrat sind, die schon was erreicht haben, die vielleicht mehr mit dem Trainer sprechen, Arslan, Kraulich, Schulz, wie sie alle heißen, die lässt er dann auch mal, ja, die dürfen auch mal Fehler machen, ob Müsel, und die spielen dann länger. Und die, Kuruma, Moustier, die müssen sofort ihre Chance nutzen, ne?
Mhm.
Und das ist dann auch manchmal schwierig für so Jungs. Dann persönlich wieder beim Wort Acker, auf dem Acker in Sonsbeck reingeworfen zu werden und sofort zu performen.
Chance nutzen, vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, ein letzter Name und dann soll es das auch gewesen sein mit dem Pokalspiel. Felix Wienand. Wir haben vor dem Talk hier kurz über ihn gesprochen auch, Martin. Der macht oder lässt positiv in die Zukunft blicken, wenn denn dann mal irgendwann Jakob Goltz nicht mehr das rot-weiße Trikot tragen sollte.
Genau, ja, der hat positiv überrascht und der hat den Tag letztlich gerettet in Sonsbeck. Ich erinnere mich da an diese Großchance in der 79. Minute, als der Sonsbecker Stürmer alleine vorm Torwart dann stand aus kurzer Distanz. War eigentlich ein ordentlicher Abschuss und dann macht er wie so ein Turner, so eine Art Spagat und hält den Ball da. Das war schon richtig, richtig gut. Ist ein talentierter junger Torwart, der jetzt seine dritte Saison an der Hafenstraße spielt, ist auf Schalke ausgebildet worden, hat schon mit 18, 19 in der Regionalliga gespielt, hat Profiluft geschnuppert im Training, ist wirklich ein talentierter Mann und jemand, auf den man durchaus setzen könnte, wenn Jakob Gold sich dazu entscheiden sollte, spätestens im Sommer zu gehen. Sein Vertrag läuft aus, ist ähnlich wie bei Lukas Brumme. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer sein wird, ihn zu halten. Golz hat ja trotz Vertrages auch schon im vergangenen Sommer Anfragen gehabt aus dem Ausland, auch von höherklassigen Teams in Deutschland. Und es wird auf jeden Fall, ist kein Geheimnis, dass es sehr, sehr schwer wird, für die RB-Verantwortlichen zu halten. Und den Felix Wiemann, ist jetzt 22, hat jetzt 3 Jahre Erfahrung gesammelt, hat bisher immer nur im Pokal gespielt. Da hätte man einen potenziellen Ersatz in den eigenen Reihen.
Ja, das klingt gut.
Und ich finde, diese Torwartposition, da habe ich mit Martin auch drüber gesprochen, Jakob Gold ist natürlich überragend. Ist einer der besten Torhüter in der dritten Liga, vielleicht der beste. Da mag man sich streiten, ob jetzt der Elias Bethke von Cottbus besser ist oder der Rot-Weiße. Die einen werden so sagen, die anderen so. Kommt drauf an, mit welcher Brille. Aber ich finde, Rot-Weiß, ich seh das ganz entspannt, auch wenn Jakob Gold gehen sollte. Wie du sagst, Felix Wienand, warum nicht das Vertrauen schenken? Mit Ole Springer hat man einen dritten Mann, einen erfahrenen, der auch wichtig für die Kabine ist. Dann holt man einen zweiten Mann, vielleicht so einen Ryan Valentine von ETB. Und dann hat man wieder ein vernünftiges Torwart-Trio, ne?
Ja. Ja. Wir werden sehen. So, ich würde sagen, wir schließen das Spiel ab und blicken mal ein bisschen weiter.
Top-Thema der Woche.
So, man stelle sich mal vor, man hätte am Samstag nicht noch irgendwie das Ding gedreht und wäre noch weitergekommen. Dann wäre wahrscheinlich die Situation jetzt eine andere. Dann würden wir jetzt hier wahrscheinlich auch über andere Themen sprechen oder noch intensiver sprechen, wie zum Beispiel dem Trainer. Denn dann hätten wir wahrscheinlich auf jeden Fall eine Trainerdiskussion. Meine Frage wäre jetzt so ein bisschen die Stimmung. Wir haben ein paar Mal gesagt, ist sowieso jetzt gerade angespannt an der Hafenstraße. Gibt es eine Trainerdiskussion? Wie sicher oder wie fest sitzt Dabrowski noch im Sattel? Wie nehmt ihr das gerade wahr?
Also ich habe ja einen Kommentar unmittelbar nach dem Spiel geschrieben mit der Zeile, Dabrowski bewegt sich auf dünnem Eis.
Könnt ihr gerne nochmal nachlesen.
Genau. Wir verlinken den euch. Schauen wir nochmal rein. Ich glaube, das trifft es aktuell ganz gut, denn man schätzt Trainer Christoph Dabrowski. Ne? Man weiß, was er vor allen Dingen in der letzten Saison geschafft hat. Er hat nachgewiesen, dass er den Ansprüchen dieses Clubs genügen kann, dass er eine Mannschaft zu einem Aufstiegskandidaten formen kann. Das ist ja auch letztlich mittelfristig, langfristig der Anspruch dieses Vereins. Aber Fakt ist eben auch, dass er an Ergebnissen gemessen wird. Das ist ganz normal, das ist eine Entwicklung in dem Geschäft. Und ich glaube, jetzt noch eine Pokalniederlage obendrauf, hätte seine Position schon sehr, sehr geschwächt. Dann wäre man nicht um eine Trainerdiskussion herumgekommen, dann hätte man über ihn gesprochen. Er ist natürlich jetzt noch nicht aus dem Schneider mit der Geschichte, ist ja völlig klar. Rot-Weiß bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. Ja, es gab einen Umbruch, ja, man hat Leistungsträger verloren. Aber, darüber werden wir auch noch sprechen, so schlecht ist dieser Kader eben nur auch nicht. Also genug Qualität ist dann doch noch da, um zumindest mit dieser Mannschaft im Mittelfeld zu lassen. Und er selbst und diese Mannschaft haben die Messlatte auch hochgelegt. Mit richtig guten Spielen gegen den BVB 2, in Dresden, gegen Cottbus. Also es ist durchaus möglich, aber ja, die fehlende Konstanz ist ein Problem. Dann eben Thema Weiterentwicklung von Spielern, die vielleicht nicht so schnell verläuft, wie man sich erhofft hatte. Und daran muss sich auch Christoph Dabrowski messen lassen. Und natürlich, wenn er jetzt die nächsten beiden Spiele verlieren sollte, möchte ich jetzt nicht in seine Haut stecken.
Über einen Trainer wird immer diskutiert, wenn der im Abstiegskampf ist. Das ist erstmal Fakt, ob bei Rot-Weiß Essen oder bei anderen Vereinen und vielleicht in der dritten Liga noch mehr. Weil hier darf man nicht außer Acht lassen. Alle mögen Dabro. Also ich spreche jetzt von den Verantwortlichen. Alle arbeiten gerne mit ihm zusammen. Das weiß ich aus diversen Gesprächen. Das weiß Martin auch.
Auch die Mannschaft.
Ja. Auch die Mannschaft. Natürlich gibt es dann immer 4, 5, 6 Spieler, die vielleicht weniger zum Einsatz kommen und ein bisschen, so ein bisschen Richtung Trainer schief gucken, das ist ja normal, das ist in der Kreisliga so. Aber es geht im Endeffekt jetzt immer um Rot-Weiß-Essen und um das Große und Ganze. Und man darf nicht vergessen, bei einem Abstieg würden viele ihre Arbeitsplätze verlieren. Das gilt auch nach meinen Informationen für Christian Flüttmann und Markus Stegmann, dass die Arbeitsverträge, die unterschrieben wurden vor ein paar Wochen, auch nur für die dritte Liga gelten. Da muss ja jeder auch an seinen eigenen Allerwertesten denken. Viele Spielerverträge, ich glaube eine Handvoll, wäre nur für die Regionalliga gültig. Es wird ja sich sehr, sehr viel ändern. Und es ist, wenn Rot-Weiß Essen in dieser Situation bleiben sollte, wochenlang noch, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich eine Entscheidung gegen Dabrowski fällt. Weil wenn die sich befreien, klar, dann wird weitergemacht. Dann warum soll man den Trainer wechseln? Der hat bis 2026 Vertrag. Kostet ja auch Geld, wenn man ihn entlässt. Aber wenn man jetzt Spieltag 18, 19, 25 immer um Platz 16, 15 rumgurkt, ja, dann wird es früher oder später, wird das Pendel, ja, Richtung Dabrowski auspendeln.
Dann greifen die Mechanismen
des Geschäfts. Dann greifen die Mechanismen des Geschäfts. Darauf wollte ich hinaus. Und da geht es dann nicht dass man jemanden sympathisch findet oder nicht. Da muss man, wie gesagt, professionell handeln. Und eine Patrone, zwei Patronen hat man in der Saison. Manchmal wechselt man ja den Trainer zweimal sogar, manche Vereine. Weil die Vereine, die schon Trainer gewechselt haben, wie zum Beispiel Hansa Rostock, kann ja auch sein, dass die nochmal am Spieltag 25 tätig werden. Und deshalb Martins Kommentar eigentlich, ja, der fasst das sehr gut zusammen. Auf dünnem Eis bewegt sich der Trainer. Find's ein bisschen schade, aber so ist das Geschäft. Natürlich wünscht man sich so manchmal bei einem Verein, dass vielleicht ein Trainer 5, 6, 7 Jahre arbeitet oder im Bestfall wie in Heidenheim Frank Schmidt, aber das sind ja absolute Ausnahmen. Normalerweise, ja. Christoph Dabrowski ist in seinem dritten Jahr bei Rot-Weiß Essen und damit gehört er schon zu den drei am längsten.
Dienstältesten Trainer.
Dienstältesten, ja. Das Wort hat mir gefehlt. Danke, Martin. Ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Bei so einem Verein, der über 100 Jahre alt ist.
Er hat ja auch schon gezeigt, dass er durchaus auch in schwierigen Situationen.
Ja, er hat auf jeden Fall mehrere Leben, ne? Das muss man ihm ja lassen. So, ne? Erste Saison hat er sich gerettet, dann in der zweiten nach diesem 0-5 gegen Verl, da gab es ja auch so einen sehr kritischen Moment und bisher hat er es immer geschafft. Es wäre ihm persönlich natürlich zu wünschen, dass er die Wende hinbekommt, aber.
Und ich habe in den letzten PKs bemerkt, dass Christoph Dabrowski eigentlich seit Monaten so ein Lieblingswort hat, erwähnt er fast immer. Widerstandsfähigkeit. Das hat er sich auch
hat
so.
Hat er auch persönlich
genau. Interesse. Wir müssen, die Mannschaft muss Widerstandsfähigkeit haben, Widerstandskraft. Und das gilt für ihn auch, umso mehr, jetzt auch in dieser Phase. Aber damit kann er gut umgehen.
Ja, wenn wir bei der Trainerdiskussion, ob es jetzt schon eine ist oder nicht, haben wir gerade analysiert, sind, dann ist man auch schnell bei der Mannschaft, weil das nun mal, ja, das ist, womit der Trainer arbeiten muss. Ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, du hast es eben angedeutet. Ist der Kader so schlecht, ich sage es mal in Anführungszeichen, dass man da im Abstiegskampf stecken muss, wo wie es jetzt gerade einfach nur mal ist? Oder ist da eigentlich mehr drin? Du hast gesagt, es gab durchaus Lichtblicke, Dresden, Cottbus.
Ja, dem Kader fehlt total die Konstanz. Also die Mannschaft hat nachgewiesen, dass sie in dieser dritten Liga durchaus eine gute Rolle spielen kann im Mittelfeld. Gut, gesichertes Mittelfeld gibt es in der dritten Liga sowieso nicht, aber die könnte sicherlich ein paar Punkte mehr haben. Man hat einige Spiele verschenkt. Ja, sie hat es aber auch geschafft, Gegner wirklich spielerisch auseinanderzunehmen. Das sind ja keine glücklichen Siege gewesen oder so, ne? Oder auch Auftritte in Dresden. Da hat man wirklich ein absolutes Top-Team phasenweise wirklich hergespielt. Ne? Oder auch gegen Andy Cottbus. Und auch in Aue zum Beispiel, diese zweite Halbzeit, als man dann einen etwas mutigeren Ansatz wählen musste, hat man sich ja unzählige Torchancen herausgespielt. Also ich denke schon, dass es ein paar Kaderschwächen gibt, vor allen Dingen auch in der Breite. Man hat es gesehen zum Beispiel in Rostock, da sind Kraulich ausgefallen, Eitschberger und Brumme, drei wichtige Spieler hinten für die Defensive und dann ist man untergegangen. Dann hat man einfach nicht die Alternativen, um das aufzufangen. Und ich sehe es zum Beispiel so ein bisschen anders als die Kaderplaner. Priorität Nummer 1, was wir jetzt gehört haben, ist eine Stürmersuche, also die Suche nach einer neuen Nummer 9.
Aber auch irgendwie die Never-Ending-Story.
Ist so immer die Never-Ending-Story. Ich zum Beispiel vermisse viel mehr einen richtigen Schapina-Ersatz, einen Aufräumer, einen ballsicheren, zweikampfstarken Sechser vor der Abwehr oder möglicherweise noch eine Alternative für die starken Außenverteidiger. Wenn Eitschberger und Brumme spielen, ist alles in Ordnung. Aber wenn die beiden ausfallen, das haben wir jetzt schon häufig gesehen, da fehlt dann eine Alternative. Und da wird mir Wotzi wahrscheinlich recht geben, der kennt sich sehr gut aus auf dem Transfermarkt. Find mal jemanden im Winter, also eine neuen, einen richtig torgefährlichen Stürmer mit eingebauter Torgarantie, der besser ist als Wonitsch und Winsheimer. viel Glück dabei mit begrenzten finanziellen Mitteln.
Ich sehe es ähnlich wie Martin. Auf den ersten Blick finde ich den Kader nicht schlecht. Aber es kommt das Aber. In der vergangenen Saison hatte Rot-Weiß Essen sehr viel Glück, was Verletzungen betrifft. Da sind Leistungsträger nicht lange ausgefallen. Ich glaube, Götze war mal gesperrt. Aber sonst sind die gut durchgekommen. Und wenn dieser Kader gut durchgekommen wäre jetzt bis Spieltag 15, dann hätte RW sicherlich 5-6 Punkte mehr auf dem Konto. Lege ich mich mal fest. Eitschberger, Brumme. Aber wie Martin sagt, wenn welche ausfallen, dann fehlt es in der Breite. Und vor allem auch die Jungs, die länger bei Rot-Weiß Essen sind, die schaffen nicht den nächsten Step. Da habe ich im Kopf jetzt einen Mustafa Kuruma, einen Nils Kaiser, einen Erik Fufak, Gianluca Zwajkowski würde ich noch außen vor lassen. Der Junge kommt aus der U19, aber vor allem die drei genannten, die geben dem Trainer jetzt nicht so einen Mehrwert, wenn sie gebraucht werden, muss man sagen. Und in der Breite hat Rot-Weiß Essen ein Problem. Und auf der 6 sehe ich das ähnlich wie Martin. Und da kann ich verraten aus meinen Recherchen, Rot-Weiß Essen hat in den letzten Wochen auch mal bei Tom Bark nachgefragt. Das ist ein Sechser vom SC Verl. Das Problem ist aber, der ist vertraglich gebunden. Und da hat man sich nach meinen Informationen informiert, ob er denn eine Ausstiegsklausel hätte. Wie Vinko Schapina zur Winterpause. Aber das ist nicht der Fall. Und ja, seit 4 Wochen herrscht da wohl Funkstille. Aber die haben das auch im Blick mit dem Sechser. Und natürlich, Martin hat es gesagt, finde mal einen Neuner im Winter, der dir für die Rückrunde 15 Tore garantiert. Und so einen sucht man. Da bin ich auch wieder bei meinem Spruch, den sucht man auch in der Kreisliga A, wenn man abstiegsgefährdet ist, in der Bundesliga, in der dritten Liga, überall. Fast unmöglich. Das ist ja wie so ein Lottospiel. Also, ne, das, weil wer ist denn auf dem Markt? Entweder pickst du dir den besten Regionalliga-Torschützen raus aus irgendeiner Staffel, Südwest, Nordost, West oder Bayern. Oder aus dem Norden, aber das ist ja auch zu einfach, kannst jetzt nicht einfach hingehen und ja, ich nehme jetzt, weiß nicht, Duisburgs Malek Fakro, aber der hat da gar nicht, glaube ich, so viele Tore, nur 6-7. Oder einen anderen, ja, das ist der andere hinterher, jetzt aus der Nordoststaffel, aus Jena, ein Erik Weinhauser, glaube ich, der Stürmer, da ist auch schon die Hansa Kogge dran und Erzgebirge Aue, die sind ja auch nicht blind, ne?
Und ja, wahrscheinlich,
mir fehlt so ein bisschen,
fehlt dann noch das Geld, ne?
Um die dann die Fantasie, woher soll der Neuner kommen? Hat man versucht, mal vor 2 Jahren mit einem Luca Wollschläger von Hertha BSC, ja, wie das geendet ist, wissen wir alle. Vollkatastrophe, der Junge kam gar nicht zum Einsatz gefühlt. Und es läuft ja darauf hinaus, entweder so ein Leihgeschäft aus einer U-Mannschaft oder aus dem Ausland, Auslandtransfer, Robbie, der Heise. Hat jetzt auch nicht so geklappt. Der erste sei seit vielen Jahren bei Rot-Weiß Essen und ja, ich weiß nicht.
Ausland ist immer Risiko, ja. Klar.
Wo dieser Neuner herkommen soll, klar, ist nicht unsere Aufgabe. Dafür hat Rot-Weiß Essen auch gut bezahlte Kaderplaner, Sportdirektoren. Und, die Jungs müssen sich da, ja, den Allerwertesten aufreißen und Kopfzerbrechen haben, um da einen zu finden. Aber es ist verdammt schwer. Im Sommer geht's, klar, da laufen Verträge aus. Da muss man auch mal Glück haben mit einem Transfer. Vielleicht jemand, der nicht woanders funktioniert hat, aber schwierig.
Ja. Lasst uns noch ein bisschen nach, also wir werden sicherlich über den Kader in den nächsten Wochen immer mal wieder sprechen, gerade wenn dann auch die Winterpause ansteht, dann wird das sicherlich.
Aber vielleicht noch eine Sache, ja. Kira, die mir einfällt. Wir sprechen über den Kader, die Kaderplaner werden auch oft kritisiert, Flüttmann und Stegmann, aber auch bei aller Sympathie, ich habe auch Sympathie für Christoph Dabrowski, muss ich sagen, habe ich auch, glaube ich, öfter hier erwähnt oder in Kommentaren geschrieben, aber er ist ja auch da involviert. Er wollte Spieler wie Ahmed Arslan, aber vielleicht schlechtes Beispiel, weil das ist mit der Einzige, mit Eitschberger und Schulz
man als
und Ramin Safi, die man als ordentliche Transfers genau. bezeichnen kann, aber an Ahmed Arslan, aber Joseph Boyamba hatte Martin in seinem Kommentar geschrieben, hat Christoph Dabrowski auch sehr lange mit telefoniert, von RWE überzeugt und ja, ist jetzt auch nicht so aufgegangen. Es ist wie ich schon eben erwähnt habe, es gibt so Perspektivspieler, da kommen vielleicht die Kaderplaner, / Sportdirektoren auf den Trainer zu und sagen, hör mal, wir haben hier so einen, der wird uns helfen in der Breite, vielleicht auch in einem Jahr noch besser als jetzt. Aber ja, dann nickt er das ab und dann gibt es die Wunschspieler des Trainers. Natürlich bekommt der Trainer nicht immer alle Wunschspieler. Aber er wollte auch einige Spieler, die hier unter Vertrag sind bei Rot-Weiß Essen und ja, die nicht funktionieren. Auch die beiden, die jetzt lange ausfallen. Musa Dumbuya und Ekin Çelebi, der auch aus Hannover gekommen ist. Dumbuya, mit dem Dabrowski in Hannover zusammengearbeitet hat und den Essen aus Ingolstadt verpflichtet hat. 2 Wunschspieler von Christoph Dabrowski. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ja, auf jeden Fall.
Klar, der Trainer ist immer involviert in die Transfers, ne? Das ist Völlig klar, sind nicht mal nur die Kaderplaner, man kann das nicht so strikt trennen. Ne?
Dass die denn da zum Trainingsauftakt 12 neue hinstellen, jetzt arbeite mal, das ist ja nicht so.
Ja.
Klar hätte der gerne einen Schapina behalten, einen Harenbrock behalten, gerade diese beiden. Also ich glaube, dass das Götze und Obus gehen, das war relativ klar. Ja, aber Schapina und Harenbrock hat Dabrowski dann doch sehr getroffen. Und ja, ist nicht einfach die Situation, aber wie Wotzi schon sagt, auch er hatte so seine Wunschspieler.
Und dann sind wir, Martin gibt mir den Pass zu, ich nehme den Ball an. Götze und Obus zum Beispiel. Götze hat man Schulz und Kraulich geholt. Natürlich. Felix Götze war der beste Innenverteidiger. Der spielt jetzt nicht umsonst in Paderborn wieder eine klasse Saison. Aber man hat zwei gestandene Drittligaspieler geholt. Deshalb habe ich ja zu Beginn gesagt, ich finde den Kader auf den ersten Blick nicht schlecht. Schulz und Kraulich sind ja keine Ameisen, sagen wir gerne. Manchmal. Das sind ja gestandene Drittligaspieler. Obus ist weg. Klar, der beste Scorer, Torschütze, Vorlagen, der war der beste Mann. Fast 20, glaube ich, an der Zahl. An 20 Toren direkt oder indirekt beteiligt. Aber für ihn und Easy Young hat man mit Berisha, mit Dehese, mit Safi, mit Boyamba, zwei hat man gehen lassen, vier hat man geholt. Und mit Kelsey Owusu, habe ich ja vergessen. Fünf. Und zwei sind gegangen. Dass jetzt aktuell nur ein Ramin Safi und mit Abstrichen Owusu funktionieren,
ja,
das ist natürlich, wenn man sie verpflichtet, denkt man nicht so. Dann denkt man, ja, hoffentlich funktionieren drei. Zwei gute und einer, der hinten Dampf macht und zwei, die vielleicht länger Zeit brauchen. Aber
ja, manche Pläne gehen nicht auf. Ne? Ich merke schon das Thema Transfers. Wir können wahrscheinlich eine eigene Folge nur dazu machen. Aber lasst uns mit Blick auf die Zeit nur ganz schnell noch den Blick nach vorne werfen, denn es geht ja jetzt schon weiter. Nach der Länderspielpause auch in der dritten Liga. Jetzt am Samstag steht das Heimspiel an, 14 Uhr, und zwar kein leichtes, Sandhausen reist an die Hafenstraße.
Mal wieder ein Tabellenführer.
Genau, das hat Essen ja schon gezeigt, dass sie oftmals anscheinend es leichter gegen die Top-Teams haben.
Tja, wollen wir hoffen. Christian, du hast dich, glaube ich, ganz beschäftigt mit dem Gegner.
SV Sandhausen ist natürlich nochmal eine andere Kragenweite als Energie Cottbus. Bei allem Respekt für den FC Energie, Aufsteiger und Tabellenführer gewesen, mittlerweile ja nicht, weil der SV Sandhausen auf Platz 1 steht. Eine super erfahrene Truppe mit viel Spielgeld. Kann ich auch nochmal zwei Beispiele nennen. Jakob Lewald ist Kapitän und Chef des SV Sandhausen, Abwehrchef. Den wollte Rot-Weiß Essen haben. Das war Plan A für die Innenverteidigung, für Felix Götze. Man hat aber Kraulich bekommen. Kraulich und Lewald standen bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Eigentlich wollte man Lewald, aber dann hat Sandhausen doch mit dem Finger gewunken und gesagt, hier, bei uns gibt es ein paar tausend Euro mehr zu verdienen im Monat. Dann ist er zum großen SV Sandhausen gegangen, statt zu Rot-Weiß Essen. Im Sturm haben sie einen Baumann. Das ist so ein Schwergewicht. Ist dann im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht jetzt auch nicht aus wie so ein durchtrainierter Vollprofi, aber ist eine Maschine. Als, glaube ich, auch schon wieder sechsmal getroffen. Ich weiß, dass er auch mal Rot-Weiß Essen angeboten wurde, so als Neuner, aber da hörte ich, dass Rot-Weiß Essen dankend ablehnte. Das war schon zu Zeiten, als der FSV Zwickau abstieg und er dann nach Halle gegangen ist. Jetzt ist er von Halle nach dem nächsten Abstieg nach Sandhausen gegangen. Mit Sandhausen wird er nicht absteigen, eher aufsteigen. Ja, und da sieht man, das ist so ein typischer Drittligastürmer, so ein Neuner, so ein Bulle, so 1,85 und macht und tut. Kein Edeltechniker, ganz gefährlicher Mann. Und es wird sicherlich kein einfaches Spiel für Rot-Weiß Essen. Klar, der Tabellenerste spielt bei einem Abstiegskandidaten. Aber RWE kann solche Spiele. RWE ist irgendwie auch so ein bisschen eine Wundertüte. Deshalb haben die keine zwei Spiele hintereinander.
Die ganze Liga, ja.
Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, Rot-Weiß verliert auf jeden Fall. Klar, Lukas Brummer fällt wieder aus, ne, wegen der blöden gelben Karte. Tut weh, das ist schon wieder, das tut weh, aber. Ja, mal schauen. Diese dritte Liga ist so verrückt. Aber es kommt auf jeden Fall ein Schwergewicht an die Hafenstraße.
Und danach wird es nicht leichter. Ja, dann geht es nach Saarbrücken, das nächste Top-Team.
Und da sind so zwei entscheidende Spiele. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier um den Kopf des Trainers geht. Auch wenn man beide verliert.
Geht immer ums Wie,
fest.
Geht immer ums Wie, immer wenn man Wie. Verliert. Ne?
Wenn man jetzt beide 0-4 verliert, natürlich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Aber wenn man jetzt gegen Sandhausen ein gutes Spiel macht und in den 90. das 0-1 kassiert oder dann bewertet man das auch anders. Ne?
Ja.
Auch wenn es am Ende des Tages wieder Floskel, 5 Euro rein, Zahlen, ne? Die Tabelle zählt, die Zahlen zählen und keiner fragt dann, wie dann vielleicht eine knappe Niederlage zustande gekommen ist. Aber wollen wir ja gar nicht so negativ denken.
Nee, wir schauen mal, was wird. Ja, ist eine längere Folge geworden. Glückwunsch an die, die bis hierhin durchgehalten haben, aber ich glaube, wir hatten einiges auf dem Zettel, viele Themen zu besprechen und das wird auch in den nächsten Wochen nicht weniger. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, treffen uns natürlich am nächsten Montag nach dem Heimspiel gegen Sandhausen wieder hier zum Talk. Findet uns bei YouTube, auf jeder Podcast-Plattform. Könnt uns da überall gerne Feedback geben, abonnieren. Freuen uns, wenn ihr am Ball bleibt. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.